62. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu, aber das heißt natürlich nicht, dass wir keine Sendung rausbringen. Wir sind auch heute mal wieder dabei und werden alles, was mit der Fortuna zu tun hat, das 2:2 gegen Braunschweig und so weiter und so fort, all das besprechen. Und das heißt, ja, dass wir auch alle vier vollständig dabei sind, ja, mit dem Jan in München.
Hallo zusammen.
Der Tim ist wie immer in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Und der Moritz diese Woche auch wieder dabei in Köln.
Abend.
Ich bin der Lukas und auch ich sitze heute ganz wie gewohnt wieder in Köln.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir wirklich mit der Sendung beginnen, den Werbeblock einblenden, den ihr ja schon kennt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr noch dabei seid. Und wir freuen uns immer sehr, dass wir eine Hörerschaft haben und Hörerinnenschaft, die uns treu bleibt. Empfehlt uns gerne weiter. Ihr könnt uns gerne Bewertungen schreiben auf den Portalen, auf den jeweiligen, wo ihr uns hört. Das hilft uns und wir freuen uns darüber. Ihr könnt auch gerne mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt auch gerne mit uns über Inhalte der letzten Folge oder sowas diskutieren. Das machen wir auch sehr gerne. Schreiben könnt ihr uns per E-Mail. Die Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Das Twitter-Handle ist @ausexil. So, und dann übergebe ich jetzt den Stab wieder an den Lukas, der uns durch die Sendung führt.
Ja, und ich glaube, da die Stimmung hier ein weiteres Mal, wie so häufig, wenn die Fortuna die letzte Chance um den Aufstieg liegen gelassen hat, in der Rückrunde relativ gedrückt ist, wollen wir auf jeden Fall mit einer ganz kleinen Feelgood-Meldung reinstarten. Wer es noch nicht gesehen hat, Oliver Fink wird ein weiteres Jahr in der zweiten Mannschaft bei der U23 dranhängen und ja, damit bleibt ja vielleicht dann auch so ein bisschen die Chance bestehen, dass Oliver Fink als Lizenzspieler und ja dann vielleicht auch nochmal irgendwie vor Zuschauern seine Karriere beenden kann. Vielleicht wird er auch nochmal, wenn dann in der nächsten Saison wieder hoffentlich Fans im Stadion sein können, auch mal der Ruf aus der ersten Mannschaft kommen, dass man ihn da vielleicht auch nochmal ganz kurz einwechseln kann. Also irgendwie hätte er sich das ja auf jeden Fall verdient. Trotzdem auch wirklich toll, dass er das noch macht, dass er sich das zutraut. Hoffentlich nimmt das nicht ein ähnliches Ende, wie das bei Lumpi gewesen ist, der dann ja, glaube ich, auch noch ein zweites Jahr U23 spielen wollte und dann, glaube ich, nur noch einmal in der 90. Minute eingewechselt wurde, weil es wirklich gar nicht mehr funktioniert hat.
Der hatte aber, glaube ich, auch in der ersten Saison schon nicht mehr so wirklich viel gespielt, oder?
Nee, das stimmt. Ja. Also, ja, also da bleibt auf jeden Fall zu hoffen und ich glaube, ja, da spreche ich für alle Fortunen, ja, dass er noch einen würdigen Abschied bekommt und ja, auch einfach toll, dass er da noch ein Jahr in der zweiten dranhängt. Ich glaube auch, dass der schon noch ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass die zweite dieses Jahr so eine gute Saison gespielt hat.
Ja, der Traum wäre natürlich das gemeinsame Abschieds-Aufstiegsspiel Botze und Fink, aber vielleicht hängt Botze ja noch ein Jahr mehr dran, eben am 34. Spieltag die Aufstiegsfeier und Botzek und Fink spazieren Hand in Hand.
In dem Sonnenuntergang.
In den Sonnenuntergang, genau, so wünsche ich mir das.
Ja, und um dann mich hier noch kurz vor dem Braunschweig-Spiel drücken zu können, dann noch noch eben das Thema, auf das ich mich, das eigentlich so das Einzige ist, auf das ich mich heute auch so ein bisschen gefreut habe, weil es halt ja auch um die Zukunft geht, um die Saison 21/22 und man sich da wieder ja halt so ein bisschen seinem Fan-Kerngeschäft irgendwie widmen kann, nämlich ja, halt naiv in eine vermeintlich rosige Zukunft zu schauen. Die Fortuna hat endlich den ersten Spieler verpflichtet. Und das ist Niklas Schipnowski vom 1. FC Saarbrücken. War euch der vorher schon ein Begriff?
In keinster Weise.
Nein.
Dir schon.
Ja, ich habe mich ja zuletzt irgendwie ein bisschen versucht, irgendwie vom höherklassigen Fußball abzuwenden. Da ist mir die Fortuna teilweise nicht unterklassig genug gewesen und dann auch immer mal wieder auf die dritte Liga geschaut in dieser Saison. Aber ich muss sagen, dass ich da jetzt auch kein Bild im Kopf hatte, aber den Namen hatte ich wohl schon mal gelesen. Auch weil er, glaube ich, schon das ein oder andere Mal in diversen Fanforen hier bei der Fortuna auch gefordert wurde. Ja, also ich glaube, man darf auf jeden Fall gespannt sein, was der bringt. Es ist halt irgendwie noch ein Spieler Anfang 20. Da ist bestimmt noch irgendwie Potenzial nach oben da. Das Talent sollte er auf jeden Fall mitbringen. Hat ja verschiedene U-Nationalmannschaften durchlaufen. Hat dann auch schon letzte Saison bei Wien Wiesbaden zweite Liga gespielt. Allerdings ist für ihn da halt überhaupt nichts zusammengelaufen. Also da ja, da war, glaube ich, wirklich eine rabenschwarze Saison für ihn. Und ja, dann den Schritt zurückgenommen, ist zum Aufsteiger Saarbrücken gegangen in die dritte Liga. Und ja, das hat eigentlich sofort ziemlich gut funktioniert. Ja, ich weiß nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel davon vielleicht irgendwie auch diesem System geschuldet ist, dass Lukas Kwasniok bei Saarbrücken spielt. Wenn man sich da allein mal die Ergebnisse anschaut, Saarbrücken hat sehr viele Ergebnisse, wo die entweder hoch verlieren oder hoch gewinnen. Und sehr, sehr viel von den Scorer-Punkten, und das sind bei Szczypnowski halt auch eine ganze Menge, kommen halt irgendwie auch aus diesen Schützenfesten. Und ja, ich habe halt irgendwie dann auch mal natürlich jetzt sofort mal versucht, mir den so ein bisschen mit dem, was man bei YouTube so finden kann, anzuschauen und zu gucken, was da vielleicht irgendwie Stärken und Schwächen sein konnten. Also wie gesagt, halt nur auf einem sehr, sehr niedrigen Level, wie das halt eben mal so möglich ist, wenn man halt ein bisschen Zeit hat.
Gibt es denn da wirklich so Videozusammenschnitte von ihm, ja?
Nee, das musste man sich dann selber bauen. Das musste man sich dann schon selber irgendwie anschauen. Also es gab nicht das übliche Niklas Szczypnowski Best Goals Video mit schlechtem Kirmes-Techno dahinter gelegt. Das gab es leider nicht, war ich auch sehr enttäuscht.
Aber du arbeitest dran, oder?
Ich bin so gut wie durch. Haltet die Ohren und die Augen offen. Da wird bald bei YouTube was kommen. Ja,
sehr schön.
Ja, genau. Ja, also was mir so ein bisschen auf den ersten Blick aufgefallen ist, dass es für mich so aussieht, also wie gesagt, ich kann da jetzt ja alles nur mit Vorsicht genießen, aber für mich sieht es so aus, als ob auf jeden Fall bei den Schwächen ganz klar die Ballführung unter Druck irgendwie zu nennen ist. Also ganz selten irgendwie zu sehen bei den Videos so von Saarbrücken, dass da irgendwie Szczypnowski mal da irgendwie überhaupt am Ball bleibt, da irgendwas kreieren kann oder so. Also das, wie gesagt, man sieht ja wahrscheinlich immer nur Highlight-Szenen, also die starken Szenen, aber da war wirklich in sehr, sehr vielen Spielen nichts davon dabei. Und auch in der Defensive, wenn es dann mal darum ging, dass er da irgendwie bei seinem Mann blieb oder bei den Standardsituationen hatte man auch mal das Gefühl, dass er da eher noch ein bisschen verloren wirkte. Also so in der Rückwärtsbewegung, das ist, glaube ich, jetzt auch keine seiner Stärken. Was mir aber sofort aufgefallen ist, dass er sich sehr, sehr gut bewegt. Also dass er häufig den Schritt früher sich bewegt, als es die Gegenspieler tun. Er antizipiert sehr, sehr gut, wo Bälle hinkommen könnten. Er antizipiert sehr, sehr gut, wie er sich frei zu laufen hat. Ist da einfach oft im Kopf einen kleinen Moment schneller. Hat ein gutes Raumverständnis. Ja, und wenn er dann erstmal am Ball ist, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr geradliniger Spieler. Ich glaube, er ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der jemanden nass machen kann. Aber wenn er dann erstmal Tempo aufnimmt, dann ist er da auf jeden Fall auch sehr, sehr dynamisch. Und was ich auch gesehen habe, so als kleine Randinformation, er hat auf jeden Fall auch den ein oder anderen Elfmeter bei Saarbrücken geschossen und das sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus.
Na gut, Elfmeterschützen brauchen wir ja wirklich nicht.
Aber wann kommt Ampomar zurück? Apropos geradlinige Spieler, die nicht in Spieler austanzen können? Nee, der ist schon danach. Aber das ist jetzt, also ich bin ja sehr gespannt.
Jahr,
Also ist jetzt nicht so, dass du uns jetzt hier wärmstens ans Herz legst, aber gut.
Ja, wie gesagt, es sind halt nur ein paar Schnipsel, aber was ich da vor allem so spannend finde, ist, dass von dem, was ich gesehen habe, sieht es für mich so aus, als ob er halt genau wie Kuwniatski, genau wie Karaman, genau wie Hennings halt auch ein Spieler ist, der seine Stärken jetzt nicht darin hat, wenn man ihn mit Flanken bedient, sondern das ist auch jemand, der jemanden bräuchte, der halt ja entweder vielleicht sogar einen weiten Flugball, also der halt einen Steckpass bräuchte. Da ist er dann aber jemand, der halt sehr, sehr gut diesen Laufweg anbieten kann. Aber noch viel mehr, und das bereitet mir so ein bisschen Sorge, dass halt sehr, sehr viele von seinen Toren und Assists, die ich da gesehen habe, kamen aus einer sehr, sehr tiefen Position. Also dass dann halt Saarbrücken mit einem weiten Flugball teilweise aus der eigenen Hälfte oder von der Mittellinie lang so in Richtung Strafraum dann halt sofort weit eröffnet hat. Und da ist er dann halt oft dann einfach schnell im Antritt, aber da ist die Frage, wie häufig wird die Fortuna halt diese Situation halt überhaupt haben, ne, wo ein Gegner so weit aufgerückt steht. Und
also da kommen ja jetzt Kaliber in die zweite Liga runter.
Genau, also ich denke auch, man ist nächstes Jahr nicht mehr der Erstliga-Absteiger. Man hat öfters so Spiele, und ich meine, mit wenig Ballbesitz und tief stehen hat ja diese Saison auch eher, ist ja auch eher das, was Fortuna gelegen hat. Viel Ballbesitz war ja nicht so erfolgreich, ja. Da kommen wir auch gleich zu. Also durchaus auch, ich weiß nicht, die Aufsteiger, die da kommen könnten, sind, glaube ich, auch vielleicht nicht eher die Mauerteams, so wie ich es einschätze, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber als ich von der Verpflichtung gehört habe, das war ja noch vor dem Spiel gegen Braunschweig, da habe ich mir auch so gedacht, ja, okay, das ist jetzt aber ein ganz klare Verpflichtung für die nächste Zweitligasaison. Oder wie würdest du das sehen, Lu?
Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Wobei ich auch generell glaube, dass er jetzt wahrscheinlich nicht... dass der nicht als Stammspieler eingeplant ist. Ne? Also ich glaube, da hat man für die Außenbahn mit Klaus und Peterson halt schon mal zwei Spieler, die da ganz klar irgendwie auf den Stammplatz pochen, je nachdem, was man halt für ein System spielen wird. Du hast halt auch noch einen Emanuel Ioa, und es kommt dann auch irgendwann noch ein Toni Pledel halt zurück für die Rückrunde wahrscheinlich. Und ich glaube, dass er dann auch genauso als jemand halt gesehen wird, derjenige, der halt vielleicht mit Pledel halt um den vierten Außenbahnplatz sozusagen konkurriert.
Mhm. Vielleicht ein Ersatz dann für Brandon Borrello.
Der wird genau.
Sehr wahrscheinlich nicht länger da sein.
Genau. Ich glaube, das ist gar nicht. Dafür ist es ein guter Transfer. Ja. Also, der hat jetzt nicht viel Ablösesumme gekostet, aber Ablösesumme. Der ist 23 Jahre jung, kann den nächsten Schritt machen bei der Fortuna, und genau solche Transfers hat man in diesem Podcast ja auch mal gefordert, vor nicht allzu langer Zeit. Also warum sollte man die handelnden Personen jetzt dafür schelten, wenn sie es denn umsetzen, weil allein die Statistiken, die sind schon mal nicht schlecht, aber das ist ja, wie du schon bei seinem kleinen Scouting gesagt hat, nicht alles. Wobei die wichtigste Information, die Transfermarkt.de für uns bereithält, uns vorenthalten hat, dass nämlich Niklas Schipnowskis Bruder Christopher bei der SG Kirchheim Bolanden Orbis spielt.
Bolanden Orbis.
Ja, sehr schön.
Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich es aber schon echt bemerkenswert finde, dass man halt eben diese Klausel, diese festgeschriebene Ablösesumme gezogen hat. Ich meine, klar, 120.000 wird ja kolportiert, sind es gewesen, ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Aber um da jetzt auch nochmal auf dieses von uns mehrfach angesprochene Interview, und ich glaube auch in irgendeiner Folge von uns in den Shownotes verlinkte Interview vom Sandhausener Präsident hinzuweisen. Es wird sich wirklich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel tun in diesem Sommer, weil einfach viele Verträge in der zweiten und dritten Liga halt irgendwie auslaufen. Und wenn man dann halt für jemanden, der für mich auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht klar wie jemand aussieht, dessen Spiel sich halt gut in die zweite Liga transferieren lässt, wenn man da dann doch halt eine sechsstellige Summe für ausgibt, so, das ist schon auf jeden Fall schon eine Ansage, dass man, glaube ich, sehr überzeugt vom Spieler sein muss. Also das ist für mich nicht mal so ein Transfer, wo man sagt, so, okay, das probieren wir mal aus, ob der halt irgendwie in den Kader passt, so. Also das ist auch schon wieder irgendwie eine Summe Geld, die man da halt rausgehauen hat.
Naja, wenn
der
jetzt, Vielleicht hat der neue Trainer der Fortuna gesagt, tut, den kenne ich ganz gut von meiner alten Stelle. Den hätte ich ganz gerne. Wenn ihr den holen würdet, dann fände ich das ganz in Ordnung. Kann ja sein.
Ja. Wäre natürlich auch sogar möglich, dass der neue Trainer der Fortuna der alte Trainer von Niklas Schipnowski ist. Also ich glaube zwar nicht so richtig daran. Also gerade weil, ja, ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass die Spiele von Saarbrücken halt oft sehr, sehr stark in die eine oder in die andere Richtung gekippt sind, aber wirklich stabil war das auf jeden Fall nicht, das kann man, glaube ich, sagen. Weiß ich nicht, ob das zu dem Kader der Fortuna passen würde, sehe ich eigentlich gar nicht, aber ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Kandidat.
Wir werden wahrscheinlich nicht mehr lange warten müssen.
Ja, das ist richtig. Und ja, nicht mehr lange warten, heißt eben auch, dass wir wahrscheinlich uns auch wenigstens diese Woche der Relegationsspiele schenken können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Fortuna in diesen auftreten wird, ja, mittlerweile wohl irgendwie mehr oder weniger gegen Null tendiert. Nachdem man am Wochenende ja das absolut wichtige Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten von Eintracht Braunschweig vergeigt hat, 2-2 gespielt hat. Ja, und wenn man ehrlich ist, natürlich könnte man jetzt, ich glaube, wenn Fürth jetzt das nächste Spiel verliert und Fortuna gewinnt, hätte man es wieder in der eigenen Hand. Ach ja, gut, und der HSV muss es irgendwie auch noch vergeigen vorher, aber das ist ja zumindest, auch wenn die gerade im parallel laufenden Spiel gegen Nürnberg vorn liegen, zumindest denkbar. Ja, es ist schwierig und ich glaube, es glaubt auch eigentlich kein Fortuna mehr wirklich daran, dass das noch passieren könnte.
Das war ja,
wie ist es dazu gekommen?
Ja. Weil vorhin irgendwie angekündigt hast, so, dass das war jetzt das Spiel, wo man endgültig den Aufstieg vergeigt hat. Es war ja eigentlich das erste von diesen Spielen, war doch schon das Hinspiel, oder? Dieses 0-0. Das war eigentlich das erste Spiel von weiteren 16, wo man den Aufstieg vergeigt hat, endgültig.
So schließt sich der Kreis.
Schön, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt, auch innerhalb von einer Saison.
Also ich sag mal, wenn man tatsächlich diese Saison zugrunde liegt, dann werden wahrscheinlich alle jetzt so spielen, dass man ein Endspiel gegen Fürth hat, was man dann vergeigt.
Ja. Eigentlich wird das passen, ja. Aber doch. Vielleicht ja. Erstmal Schritt für Schritt und jetzt erstmal in dieses Braunschweig-Spiel, um das wir herumtapsern seit einer Viertelstunde.
Ja, recht.
Möchte jemand den Auftakt machen in dieses Furioso?
Ach, ich weiß nicht. Es ist, vor dem Spiel, was war euer Gefühl? Also man musste an der Aufstellung schon gezwungenermaßen ein bisschen rumbasteln und hattet ihr ein gutes Gefühl, dass das mit der Aufstellung heute klappen wird?
Ja, ich glaube, ich hatte eigentlich schon das Gefühl vor dem Spiel so ganz generell, dass die Fortuna das Spiel auf jeden Fall gewinnen wird. Also so wie ich eigentlich schon irgendwie auch dachte, dass die Fortuna halt diese drei Heimspiele insgesamt irgendwie einfach gewinnen wird und ja, dass man dann halt irgendwie mal sehen kann, was dabei rauskommt. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das schief geht. Wo ich dann ein bisschen Zweifel bekommen habe, war, als ich dann halt gesehen habe, wie die Fortuna in den ersten Minuten gespielt hat, weil als ich die Aufstellung gesehen habe, war mir eigentlich relativ klar, vermutete ich, dass man halt wieder mit dem einstudierten 4-3-3 spielen würde. Aber dem war ja dann letztendlich nicht so. Nämlich Shinta Appelkamp, der für Sobotka reinrotiert ist, mehr oder weniger, hat sich dann ja nicht im zentralen Mittelfeld aufgestellt, sondern halt auf der Außenbahn. Und ja, ich weiß nicht, also das war irgendwie auch, glaube ich, was, wo wir am Ende des letzten Podcasts schon drüber geredet haben, ob wir welche Aufstellung wir präferieren würden. Und ich fand es eigentlich nicht gut, dass man damit halt so ein bisschen wieder die Vorherrschaft im Mittelfeld so ein bisschen hergegeben hat, weil eigentlich hat das jetzt immer mit den dreien im Mittelfeld sehr, sehr gut funktioniert bei der Fortuna in den letzten Spielen. Und ja, wie viele Spiele es jetzt halt gab, wo halt nur Prip und Bocek ja, die ganze Verantwortung im Mittelfeld hatten, das sei mal dahingestellt.
Ja, und auch eigentlich, klar, muss man irgendwie Petersen ersetzen, der ist sehr schnell und so, deswegen, okay, kann ich es irgendwie verstehen. Aber auf der anderen Seite habe ich eigentlich auch das Gleiche erwartet wie Lulu, weil ich meine, Braunschweig musste ja auch punkten. Das ist ja auch, die können sich nicht wie beim Hinspiel komplett hinten reinstellen und irgendwie einen Punkt ermauern. Die brauchen Punkte. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass dann irgendwie die Reaktion darauf nicht ist, nutzen das eiskalt aus, dass Braunschweig irgendwie nach vorne spielen muss und reißen da die Räume auf, sondern die Reaktion war eher, wir stellen auf unser sicheres System um und haben dafür halt keine kreativen oder schnellen Momente, aber dafür haben wir halt zwei Ketten, die dicht hintereinander stehen, sodass es schwerer ist, sich durchzuwursteln.
Ne, sehe ich anders. Ja. Also ich glaube nicht, dass Braunschweig irgendwas offensiv machen musste. Das hat ja auch der Trainer nach der Pressekonferenz gesagt, dass sie diesen einen Punkt sehr gerne mitnehmen.
Ja, aber nach dem Spielverlauf würde ich den auch gerne mitnehmen.
Ja, der Spielverlauf war der halt hoch verdient. Also da würde ich mir sagen, da wäre ja vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, wenn man ein bisschen Fußball spielen könnte in Braunschweig. Aber gut, das kann man, das ist vielleicht das Problem, das Spiel stehen die ja unten drin. Aber dass die sich hinten reinstellen würden, dass die Fortuna es schwer haben würde, viel Ballbesitz haben würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Pressekonferenz von Uwe Rösler angeguckt und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt hier unbeliebt mache, aber ich finde, alles, was Uwe Rösler gesagt hat, hat für mich Sinn gemacht.
Ich habe es nicht gesehen, erzähl mal.
Also, und das habe ich auch in diesem Spiel gesehen, nur halt zu wenig. Also sein Argument war ja, er bringt halt Appelkamp und Karaman, weil die ohnehin wieder fit sind und so weiter und so fort, um dann halt in die Räume um den Sechser der Braunschweiger zu kommen. Und das hat, wenn es gefährlich wurde für die Fortuna, oder vielmehr aus Sicht der Fortuna mit Ballbesitz, dann war das nämlich genau das. Appelkamp, der wie in der Hinrunde auch in seinen großen Momenten nicht zwar von außen nach innen gezogen ist, immer so ein bisschen diesen reinkippenden Ausspieler gegeben hat, was eben seine große Stärke ist, weshalb ich auch immer ganz dafür plädiert habe, ihn auch außen zu lassen, ihn außen die Sicherheit zu geben, aber halt immer dann auch mit dieser Zentrumsfixiertheit und Karaman, der halt dann auch den Verbindungsspieler geben kann. Und das, was Karaman und Appelkamp in diesen Positionen können, das kann sonst niemand bei der Fortuna. Deswegen macht es Sinn, die das zu spielen zu lassen. Also wenn man das die Idee ist, dann macht es total Sinn, die da einzusetzen, wo sie eingesetzt worden sind. Das Problem ist, dass man, wenn man Appelkamp dann halt so reinzieht, eine der offensiven Varianten, Waffen, die man hatte die letzten Wochen, ein bisschen schwächt. Und das war halt Leonardo Kutris, der halt auf außen schlechterer Faktor war. Und worauf setzt man dann? Man setzt einfach darauf, wie wir es ja auch letzte Woche besprochen haben, dass man irgendwie dieses 1-0 macht und dass man dieses Spiel 1-0 gewinnt. Und die hätten dieses Spiel 1-0 gewinnen können. Und das hat dann Uwe Rösler halt auch geärgert, dass man halt zwei Gegentore bekommen hat. Dann hat man ja sogar noch das 2-1 gemacht und damit eben quasi das zweite 1-0 in dem Spiel und ist dann nochmal aus der Hand gegeben. Und deshalb, also ich finde halt die Überlegungen von Rösler, die er da präsentiert hat und das, was ich auf dem Platz in Ansätzen gesehen habe, stimmen überein. Und man kann darüber reden, warum das nur in Ansätzen zu sehen war und warum es nicht noch besser geklappt und noch mehr geklappt hat, aber ich habe das auch gar nicht erwartet, sondern irgendwie dieses 1-0 machen und dann das Spiel über die Zeit bringen. Und das hat nicht geklappt.
Ja, ich würde auch das ähnlich sehen. Ich glaube, dass Braunschweig zwar nicht ganz so gemauert hat wie im Hinspiel noch, aber dass die schon nach Düsseldorf gekommen sind, um mit einem Punkt zufrieden zu sein. Und dass es klar war, dass man selber das aufreißen muss. Und ja, also ich war eigentlich eher überrascht, dass es so früh geklappt hat und habe gedacht, ey, das das kann genauso klappen, wie es der Matchplan war. So. Also so früh, naja gut, 41. Minute halt schon in der ersten Halbzeit. Ne? Und zwar genau so, wie Jan das eben gesagt hat, wo Appelkamp endlich mal genau seine Stärke ausspielen konnte. Und es dann halt diesen Elfmeter gibt. Und ja, ich fand jetzt auch, Braunschweig hat bis dahin auch nicht gezeigt, dass sie unglaublich viel nach vorne machen wollen. Die Seite mit Kutris war natürlich die anfälligere Seite. Das liegt einfach daran, dass die nicht so durchgängig doppelt besetzt war, so wie das Jan eben gesagt hat. Und das hat Braunschweig auch gewusst. Und deshalb hatte der echt viel zu tun. Und ich meine, man kann jetzt sagen, vielleicht hat er auch nicht sein bestes Spiel gemacht, aber er hatte auch einfach eine extrem komplizierte Aufgabe. Und deshalb war ich mit der ersten Halbzeit eigentlich recht zufrieden.
Ja, ich will jetzt auch überhaupt gar nicht sagen, dass Rösler sich irgendwie in dem Spiel irgendwie krass vercoacht hat oder so. Also das mit Appelkamp auf der Seite, das ist, glaube ich, bei mir eher so eine Bauchgeschichte, wobei ich finde halt schon, dass man eigentlich immer seinen besten Spieler, auch seinen technisch besten Spieler, also ich meine, das machen ja die deutschen Jugendmannschaften seit Ewigkeiten und entwickeln deswegen nur noch Mittelfeldspieler, dass man den ins Zentrum stellen sollte. Aber trotzdem, so wie die Mannschaft aufgestellt wurde, so wie die Mannschaft dann auch von Rösler eingestellt wurde, musst du dieses Spiel halt gewinnen. So, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Und deswegen hatte ich auch eigentlich, je länger so dieses Spiel gedauert hat, irgendwie auch ja das Gefühl, dass ich eigentlich dieses Spiel schon tausendmal gesehen habe. Und vor allen Dingen, ja, halt irgendwie ich glaube, das Spiel, an das es mich am meisten erinnert hat, war halt so dieses, war das 1:1 gegen Augsburg am Ende der letzten Saison. Ne, irgendwie auch so zu so einem ähnlichen Saisonzeitpunkt, wo du auch gegen einen Gegner gespielt hast, den du halt irgendwie mal schlagen kannst. So. Und wo die Fortuna irgendwie auch komplett lethargisch irgendwie war und du auch das Gefühl hattest, so, hey, Leute, so checkt ihr, dass ihr gerade alle irgendwie überhaupt nicht bei 100% seid, so, also irgendwie so vom Kopf, vom Willen, keine Ahnung. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft halt, ja, so, dass die irgendwie diesem Moment halt irgendwie einfach nicht gewachsen war, so, sondern dass die Partie da halt irgendwie so, ja, einfach so ein bisschen vor sich hin gependelt ist und dann war es halt einfach irgendwann vorbei und dann war es halt ein Unentschieden.
Ich glaube, was halt stärker erklärungsbedürftig ist, ist diese zweite Halbzeit. Ja. Also die Kombination, was Ludo jetzt gesagt hast und wie Tim und ich uns ja auch einig waren, dass bis zu dem 1-0 irgendwie, dass man quasi sagt, okay, das 1-0 muss fallen und danach ist das Ding vorbei. So, ne? Das war vielleicht auch die Vorstellung, die hatten und worauf die sich halt vorbereitet hatten. Es wird lange 0-0 stehen und wir müssen geduldig bleiben und immer wieder versuchen halt Karaman und Appelkamp durch die Mitte einbringen zu lassen. Das hat ja auch, wie gesagt, es war ja selten gefährlich. Die erste Halbzeit war ja eigentlich eine spielerische, für den neutralen Zuschauer, der sich beim letzten Spiel so unterhalten konnte, war das jetzt halt überhaupt nichts. Ja, da gab es halt mal irgendwie, war mal Klaus rechts durch, aber das war das Einzige. Dann gab es diese unsägliche Szene, wo der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat, obwohl der Braunschweiger mit Kopfverletzung da im Strafraum liegt. Das ging ja aber auch durch die Mitte eigentlich, wurde das ja ausgelöst. Und dann, wie gesagt, das Tor mit dem Pass dann in die Spitze von Appelkamp. Aber diese zweite Halbzeit, ich glaube, da ist nämlich, kommt sehr viel von dem zu tragen, was Lou gesagt hat und wo man eben auch, wo ich sagen muss, da ist ja eben das auch das, was Braunschweig nicht mehr gemauert hat, so in meiner Erinnerung, sondern dass es theoretisch Möglichkeiten gegeben hätte und dass irgendwie Braunschweig auch das Gefühl hatte, ja, vielleicht können wir auch selber ein Tor machen, so, also auch spielerisch. Und das ist, glaube ich, das, worum es gehen muss.
Ja, und ich sag mal, Schlüsselmoment in diesem Spiel war für mich eigentlich die 46. Minute, wo 15 Minuten, Sekunden nach Wiederanpfiff Appelkamp das 2-0 machen kann und dann ist das Spiel gelaufen. Da gehe ich von aus.
Diese fantastische Anstoßvariante.
Ja, aber das ist schon gut. Das ist echt traurig. Als der nicht reinging, da habe ich mir gedacht, oh, das wird heute noch eine haarige Angelegenheit ganz bis zum Schluss.
Ja, ich halt wieder nicht, ich habe halt irgendwie vergessen, und das ist ja auch etwas, Uwe Rösler und ich, durch diese Pressekonferenz sind wir nochmal aneinander näher gekommen, weil er ja betonte, dass ihn das ärgert, dass die letzten drei Spiele eben so defensiv schwach waren. Mhm. Ich aber immer noch in dieser Erwartung bin, dass die Fortuna das ja kann. Defensiv gut arbeiten und das halt eher die Probleme sind, gut, das hat man auch gesehen jetzt gegen Braunschweig, halt offensiv was zu kreieren. Und ich gebe dir recht, wenn man da das 2-0 macht, gerade mit so einer Anstoßvariante, die du halt tausendmal gesehen hast, die nie zu irgendwas führt, außer dass man den Ball schnell verliert, aber dann klappt das sogar und dann, ja.
Ja, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also ich bin auf jeden Fall auch immer dafür, mehr von solchen Varianten zu versuchen, auch gerne bei Freistößen und bei Eckbällen, also wenn es natürlich die Trainingszeit irgendwie hergibt, aber ich finde es immer gut, wenn man da irgendwie auch mal was Neues ausprobiert. Aber so alles in allem, weiß ich nicht, habe ich einfach trotzdem das Gefühl, es ist irgendwie weiterhin so, die Fortuna findet einfach irgendwie immer Wege, halt zu verlieren oder Spiele nicht zu gewinnen unter Rösler. Also wie wenn es dann, wenn man halt die ganze Saison über oder jetzt zumindest die ganze letzte Zeit in der bestimmten Formation hinten total sicher steht, dann klappt es vielleicht irgendwie mal vorne nicht. Wenn es dann irgendwie vorne funktioniert, dann macht man auf einmal hinten irgendwie die Abwehrfehler. Kastenmeier hält irgendwie die Fortuna die ganze Saison am Anfang irgendwie am Leben. Während es halt irgendwie vorne überhaupt nicht funktioniert, aber sobald es halt irgendwie so ein bisschen besser wird, fängt er halt irgendwie an, in jedem Spiel ein, zwei richtig fette Unsicherheiten drin zu haben. Also irgendwie, man kann sich irgendwie nie so richtig auf irgendwas verlassen.
Ja, aber also ich glaube halt, dieses Ding, wo das 2-0 fallen kann, in dem Moment passiert meiner Meinung nach irgendwas. Also in dem Moment passiert das, dass Braunschweig auch, natürlich haben die da in der Pause auch schon drüber nachgedacht, aber auch sagt, scheiße, wir liegen hier 1-0 zurück, wir brauchen Punkte im Abstiegskampf. Wir können aber hier in Düsseldorf auch gut nach vorne spielen und die Düsseldorfer denken sich in dem Moment, okay, jetzt haben wir es wieder nicht hingekriegt, dieses Spiel vielleicht mal frühzeitig zu entscheiden und dann wir haben eigentlich doch was zu verlieren und dann geht das Rattern los so. Und dann kommt der Ballverlust da von Karaman in der 51. Minute. Und danach geht es schnell und dann steht es plötzlich 1-1. Und alle schießen sich in den sozialen Medien danach auf Kenan Karaman ein, obwohl ich den überhaupt nicht so schlecht in dem Spiel gesehen habe. Okay, der ist derjenige, wenn man den Daten traut, der am meisten Ballverluste hatte von Fortuna in diesem Spiel, aber halt auch nur zwei. Und,
sechs. Ich wollte gerade sagen, also
whoscored.com ist er sechs. Okay. Also der hat so viele Dribblings verloren, also das ist wirklich, das war auch einfach immer die gleiche Situation, schon in der ersten Halbzeit auch, habe ich es mir sogar aufgeschrieben. So. Und ich kann schon verstehen, also ich will den jetzt überhaupt nicht zum Sündenbock machen, aber dass der wirklich einen schwarzen Tag erwischt hat, ich finde, das kann man nicht ganz wegdiskutieren.
Ich sehe das aber ähnlich wie Tim, ein bisschen. Also ich verstehe, dass man ihn da kritisieren kann, dass seine Leistungen in die Spitze waren, aber ich habe mir halt gedacht, als der Mann ihn rausgenommen hat, wie will man denn jetzt irgendwas machen? Weil auch wenn er keinen Spitzentag hatte, er hat ein bisschen Chancen kreiert. Mhm. Und mit Läufen da zwischen den Ketten, halt mit Appelkamp zusammen, wenigstens ein bisschen eine Vorstellung vor meinem inneren Auge entwickeln können, wie man hier ein Tor schießt, gerade nach dem 1-1, nämlich mit Kenan Karaman macht irgendwas laufend mit Ball, wie er die Hinrunde schon gestaltet hat. Und solche Momente habe ich ihm halt zugetraut. Und ansonsten habe ich einfach nichts gesehen ab einem gewissen Zeitpunkt, wie man sonst machen will. Und das war, glaube ich, auch, man kann es halt, es ist ja auch nicht grundlos, wenn man sagt, nimm ihn raus, das macht Sinn, er hat keinen guten Tag, aber ich fand es eher, als man ihn dann rausgenommen hat, so, ja, aber jetzt muss man auch erstmal zeigen, dass man ohne ihn irgendwas anders besser macht.
Ja, aber er wurde ja auch tatsächlich erst rausgenommen, als schon zum zweiten Mal der Ausgleich wieder gefallen ist. Also er hat ja echt noch lange gespielt. Also war ja nur noch eine Viertelstunde vor Schluss. Ja. Da muss man ja auch schon noch mal gucken, ob das nicht dann doch mit dem Fitnesszustand und seiner noch nicht lange überwundenen Covid-Erkrankung irgendwie zu tun hat. So.
Ja, auf der anderen Seite stimmt es natürlich schon auch, dass dieser Wechsel halt für mich auch sehr, sehr planlos irgendwie aussah. Also es ist ja, ja dann halt Hennings gekommen, der ja bestimmt auch irgendwie dann nicht auf dieser Karaman-Position spielen sollte, sondern weiter vorne. Bei diesem Dreierwechsel ist ja auch zusätzlich noch Prip rausgegangen und Borello gekommen und dann halt gab es halt noch den Wechsel Emma gegen Klaus. Also das heißt, man hat halt irgendwie im Mittelfeld, wo man sowieso irgendwie schon im Zentrum immer nur dann irgendwie mal einigermaßen was kreieren konnte, wenn halt Appelkamp halt in dieser Hybridrolle halt da reingezogen ist, sonst aber überhaupt nicht. Da hat man nochmal einen Spieler da rausgenommen und ich weiß nicht, fand ich eigentlich genau den falschen Wechsel und ich weiß auch irgendwie wirklich nicht, ob man halt an diesem Punkt der Saison, wo man ja eigentlich bis auf Peterson halt irgendwie eigentlich auf alle offensiven Spieler zurückgreifen konnte, ob da immer noch diese Variante der Hinrunde Kastenmeier hält halt hinten irgendwie den Kasten sauber und vorne rennt Karaman von einem Strafraum zum nächsten, ob das halt irgendwie die einzige Art und Weise ist, wie die Fortuna halt irgendwie wirklich was kreieren kann, also finde ich eigentlich sehr, sehr alarmierend, dass das ja auch so ein bisschen in diesem Spiel, genau wie Jan das so sagt, auch ein bisschen so aussah, als ob das halt so ein bisschen auch die einzige Lösung war. Es stimmt natürlich irgendwie auch nicht, ne? Also irgendwie es gab natürlich irgendwie auch immer noch, ja, alles, was Appelkamp gemacht hat, war immer gefährlich und auch Felix Klaus ist ja jemand, der auch immer wieder seine Situationen hatte und gerade als der ja irgendwie auch so ein bisschen Feuer gefangen hatte, wurde der ja auch sofort ausgewechselt. Aber aber ob man wirklich darauf bauen muss, dass halt Karaman diese Einzelaktion irgendwie startet, also eigentlich hat ja die Fortuna da jetzt auch in den letzten Wochen durchaus auch viele, viele andere Wege und Mittel gefunden, Tore zu erzielen.
Ja, meint er nicht, dass das dann mit Hennings der Plan ein bisschen mehr war, dass Kownacki eben in dieser ja auch von uns häufiger mal geforderten Rolle nicht direkt in der Sturmspitze so ein bisschen Hennings bedienen und anspielen sollte? So als
Plan. Das kann ja sein, aber
meine ich.
Also ja, aber ich bin mittlerweile davon weg, dem das zuzutrauen. Ja. Ich glaube, das war mal ein Gedankenspiel, sondern der ist einfach, das kann er nicht. Und das kann kein Karaman. Was ich nämlich dann sage, es gibt halt zwei Spieler in dieser Mannschaft, die diese Idee, die Rösler hatte, umsetzen können. Appelkamp und Karaman. So. Und es hat halt bis zu einem gewissen Punkt geklappt. Die haben halt, sind halt zwei Tore gefallen. Und das ist das Ding. Wir reden jetzt halt quasi über die Offensive die ganze Zeit und warum die nicht irgendwie mehr und blablabla. Ja. Die haben halt zwei Tore gemacht. Klar, das zweite Tor darf halt nie im Leben fallen. Ja, das fällt auch normalerweise nicht so, weil so ein Ball, der da quer durch, der flach quer durch einmal die Hälfte geschossen wird, da von Klaus, den musst du verteidigen als Braunschweig, macht Appelkamp trotzdem das Tor. Da ist jetzt kein brillanter Offensivplan hinter gewesen, aber sie haben es halt gemacht. Irgendwie das 1-0 machen und auch irgendwie das 1-0 zum zweiten Mal machen. Und dann musst du es halt schaffen, das Ding über die Zeit zu bekommen. Und das ist das Problem des Spiels gewesen. Nicht, ob die da irgendwelche Offensivpläne nicht umgesetzt haben. Die haben halt zwei Tore gemacht.
Genau. Und ich denke mir halt auch gegen Braunschweig, sorry, sollten zwei Tore zu Hause halt einfach zu drei Punkten reichen. So. Und da kommt ja halt dann noch dieses 2-2 auf uns zu, was wir leider noch besprechen müssen. Wo ich sage, wenn man das nicht verteidigt, dann sollte man halt auch nicht um den Aufstieg mitspielen. Also tut man ja jetzt auch nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man kann ja nicht jedes Spiel 3-2 planen. So wie am letzten Montag.
Ja, also ich finde dieses 2-2, das waren beide Tore von Braunschweig, waren irgendwie Dinger. Über 2-1 haben wir jetzt auch gar nicht, das 1-1 brauchen wir auch gar nicht intensiver diskutiert. Es war einfach, da hatten so alle so ein bisschen ihre Aktien drin. Vielleicht war es ein Foul an Karaman, ist auch egal, vielleicht auch nicht. Aber bei dem 2-2 einfach ein flach rausgespielter Ball hinten raus, den dann der Torschütze an der Mittellinie kurz dahinter kriegt.
Ja.
Und dann einfach losläuft.
Ja,
Prip und das sind fünf. Begleitet ihn so ein bisschen und weil Prip nebendran steht, greift halt kein anderer ein und Prip kriegt aber überhaupt nichts gebacken. Und dann rückt halt Kreins nicht richtig raus, um da Druck drauf zu machen, weil er, glaube ich, auch ach Gott, auf der linken Seite irgendwie die da noch einer von Braunschweig quasi droht, den Ball zu bekommen. Ja, dann kriegst du da so einen Fernschuss rein, darf niemals fallen.
Ja.
Kutris ist für 2 Stunden zuständig, das habe ich mir noch, noch aufgeschrieben. Also das war halt, da hat hinten und vorne irgendwas nicht geklappt.
Ja. Ja, wie groß seht ihr da den Anfang der Fehlerkette einfach darin, dass die linke Seite einfach nicht so richtig eingespielt war?
Ja, Appelkamp ist auch nicht ganz da, wo er dann Kutris helfen kann, ne?
Er sieht halt auch bei beiden Gegentoren nicht so richtig gut aus, ja. Appelkamp, ne?
Ja, aber ich glaube, der Plan ist eigentlich gewesen, dass Pripp die Lücke füllt. Mhm. Also, dass man das mit einkalkuliert hat, dass Appelkamp da fehlen wird und eben nicht diese Defensivläufe machen kann, die ja Pettersson mittlerweile schon macht. Ja. Und auch die Geschwindigkeit nicht hat, um da eben diese Lücke zu füllen. Und ich glaube, der Gedanke war, dass Pripp dann das füllen muss. Aber das kann er halt auch nicht. Dafür hat er auch einen zu großen Raum zu decken und ist halt einfach nicht so schnell.
Ja, genau.
Ja, aber also ich glaube auch, Jan, was du ansprichst, war der Plan. Weil also Appelkamp, wenn man den vorne die Möglichkeiten nicht gibt, auch mal in die Mitte zu ziehen, dann ist er ja verschenkt. Und in dem Fall sollte Pripp das Loch stopfen. Aber es ist halt Edgar Pripp. Und ich finde,
ja, aber das hat ja auch mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Aha. Also diese Pripp-Appelkamp linke Seite war ja für die kurze Hochzeit, waren die ja richtig gut.
Also wir werden ja nach der Saison nochmal die gesamte Saison bilanzieren, aber mir würde eine Mannschaft, ein Kader ohne Edgar Pripp nächstes Jahr, das würde mich nicht beunruhigen, sage ich mal so.
Wenn man ihn denn dann ersetzen würde. Also
richtig.
Wenn nicht wieder auffällt, dass man halt eine Position letztendlich komplett vergessen hat.
Also,
wie das ja schon mal vorgekommen sein soll bei der Fortuna. Ja, aber ich glaube einfach so,
dass man nach dem 2:2 nochmal wieder aufraffen, das ist ja auch einfach ein ganz grauenhafter Spielverlauf. Das hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann finde ich auch, ist okay, solche Harakiri-Dreierwechsel da zu machen.
Also da würde ich ganz deutlich widersprechen. Also ich hätte schon gedacht, dass man, das hätte ich mir schon auch einfach gewünscht, dass man da irgendwie sagt, so hey Leute, wir haben ja auch nichts zu verlieren hier in diesem Spiel. So, dass man wie wenigstens dann mit dieser Mentalität da rangeht. So, also das, aber letztendlich hat die Fortuna dann halt so gespielt, wie halt David Kownatskis Gesicht ausgesehen hat. Also der war ja dann wirklich auch sehr, sehr häufig in Großaufnahme in der zweiten Hälfte zu sehen. Und der war ja wirklich überhaupt nicht bei bester Laune. Diesmal hat er dann Rösler ihn nicht rausgenommen. Vielleicht ja irgendwie auch, weil er Angst hatte, dass er dann wieder ausrastet. Aber weiß ich nicht, hat dann ja irgendwie alle anderen rausgenommen. Also gerade bei Klaus hat das mich wirklich schockiert, weil der das war wirklich erst kurz nachdem der da wirklich mit dieser Clusteraktion das Tor vorbereitet, nachdem der da nachdem er die Latte trifft und ja auch einfach jemand ist, der halt ständig irgendwas kreieren konnte und das konnte man jetzt bei David Kownatski ja wirklich nicht unbedingt sagen.
Ja, den und Wechsel habe ich auch weniger verstanden, dass man Klaus runternimmt. Mhm. Dass man Hennings für Karaman bringt, okay, aber also den Klaus, den hätte ich echt noch ein bisschen spielen lassen, ja.
Ja, und ich weiß nicht, also einfach, dass dann da wirklich einfach in den letzten 20 Minuten nichts zu sehen war vom Druck, nichts von der Notwendigkeit, hier unbedingt dieses Tor machen zu müssen, weil sonst die Saison vorbei ist. So, da war einfach nichts davon zu sehen und ja, und genauso wie wir jetzt auch, als wir die Gegentore besprochen haben, ja irgendwie auch festgestellt haben, dass man da eigentlich weder sagen kann, dass die Tore fallen, weil Braunschweig es so unglaublich gut macht. Also das ist natürlich ein Punkt und wir müssen hier vielleicht auch nochmal Braunschweig loben, die es wirklich auch gut gemacht haben, die an dem Tag komplett an ihr Leistungsmaximum halt gekommen sind. So, das ist halt der eine Punkt, aber die Tore fallen halt eben auch nicht die Gegentore, weil es halt die fetten individuellen Fehler gibt, sondern es sind halt ja, halt eben so Fehlerverbünde so. Also überall fehlen ja halt 5-10% ja, in den Aktionen. Und ich will das jetzt echt nicht wieder irgendwie hier so psychologisieren, aber meint ihr nicht doch, dass das vielleicht einfach was damit zu tun hat, dass vielleicht auch die Fortuna ja mal wieder gewusst hat, es geht hier wieder um viel, es geht aufs Ende der Saison zu. Vielleicht haben die in der Pause auch gesehen, wie es bei Fürth steht. Also um es jetzt so richtig plakativ zu machen, so fast schon Boulevardesk, aber irgendwie, es zieht sich ja einfach so durch.
Ja, es zieht sich wirklich komplett durch. Ja,
ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Also ich glaube halt, diese Chance in der 46. Minute, die tut dann ihr Übriges. Ich glaube schon, dass das Rattern im Kopf da war und dass man das auch nicht von der Hand weisen kann, dass plötzlich in den Köpfen wieder losging, es geht hier was, und das nicht irgendwie dazu führt, dass man halt diese 10% obendrauf legt auf die 100% und plötzlich 110% abruft, sondern dass man irgendwie dann gehemmt wirkt. Und so fällt das 2-2. Irgendwer muss da dazwischen hauen.
Ja, gehemmt oder halt müde. Mhm. Weil die haben sehr viele ungenaue Pässe gespielt. Es war sehr hastig. Die haben so gespielt wie ich nach 12 Minuten im Park, wo ich einfach meine 3 Sprints gemacht habe, die ich kann. Und dann kommen die Pässe nicht mehr an. So, und keine Ahnung, vielleicht stimmt's nicht. Ja, und vielleicht ist es eine Kombination aus allem. Aber Braunschweig kann das halt noch 3-2 gewinnen, wenn es blöd läuft. Ja, nicht, weil sie es verdient hätten, sondern einfach, weil die halt da noch ein Ding reingeeiert hätten können. Und von der Fortuna war ja jetzt nichts mehr zu sehen, aber nichts mehr ausgespielt, nichts mehr, dass man gedacht hat, okay, da wird jetzt irgendwie das, was Braunschweig spielerisch nicht kann, ausgenutzt. Es trudelte so aus. Das war, glaube ich, das Problem.
Ja, ich finde auch eher, was du sagst, Jan, müde, also schon irgendwie anders als in anderen Spielen, wo man das Gefühl hat, okay, die haben gerade einfach Angst. So dieses Augsburg-Spiel vom letzten Jahr, ich finde, das hat man jetzt auch häufiger gesehen, immer in diesen Spielen, wo es irgendwie um was ging, dass dann wirklich so eine Art Panik vor, wir könnten hier was erreichen, wenn wir jetzt irgendwie was spielen, und wenn nicht, dann haben wir echt was zu verlieren. Und ich fand es auch eher lethargisch, also müde, als irgendwie panisch, hektisch, sondern eher so unkonzentriert.
Also ich bin dann da doch eher bei Uwe Rösler, der es ja zu hektisch fand, dann nach dem 2-2. Und also so habe ich das auch gesehen und nicht lethargisch.
Ja.
Ja, und ich glaube, ich würde, also ihr habt, glaube ich, auch komplett recht mit diesem Müdigkeitspunkt. Aber ich würde den trotzdem nicht so richtig gelten lassen, weil ich glaube, wenn man wirklich an sich glaubt und wenn man komplett von sich überzeugt ist, dann kann man diese Müdigkeit in so einem Spiel, also vielleicht nicht am 21. Spieltag oder am 14. Spieltag in so einer Corona-Saison, wo irgendwie alles Schlag auf Schlag geht, irgendwie vielleicht mal ausblenden. Aber ich glaube, wenn man wirklich an sich glaubt und von sich überzeugt ist, dann kann man das in dieser Situation, kann man in den letzten 10 Minuten diese Müdigkeit auf jeden Fall ausblenden und kann da nochmal halt so ein paar Prozent halt irgendwie rausholen und irgendwie auch, ja, dann halt irgendwie nochmal, ja, vielleicht irgendwie auch was erreichen oder zumindestens zeigen, dass man das will, und das habe ich halt einfach nicht gesehen.
Ja, das ist eine Plattitüde. Aber wenn die Zuschauer da sind, ist es ein anderes Spiel. Ja. Wenn die Zuschauer wissen, in Fürth steht es halt unentschieden, dann kommt von außen nochmal eine Energie rein. Und das haben wir jetzt alle schon 30 Mal gehört in der Corona-Zeit, dass da was fehlt. Aber so ist es halt einfach. Und dann hilft es nicht, wenn die gleichen 4 Zeugwerte und Trainer immer das Gleiche reinschreien, wie du es die letzten Male gehört hast. Sondern da kannst du diese Energie vielleicht aus dir selber dann halt nicht mehr so entwickeln. In einem Spiel, wo ja jetzt auch nicht super viel geklappt hat. Ne? Also nicht so, dass die eine Torschance nach der anderen gehabt hätten, aber die haben halt ihre 2 Buden trotzdem gemacht. Und wenn da nochmal von außen scheppert, dann sehen diese 10 Minuten, diese Viertelstunde anders aus. So.
Ja, und vielleicht bringt er dann sogar irgendwie auch so einen Wechsel, wie der, den dann Rösler noch vorgenommen hat, was. Es kam dann zum Profi-Debüt von Lex Tiger Lobinger auch schön zu sehen, wieder mal jemand, der es von der U23 halt hochgeschafft hat, der dann noch für Ampelkampf kam, kurz vor Schluss. Also das hat mich in dem Moment richtig, richtig aufgeregt, aber weil damit einfach das Mittelfeld quasi komplett aufgelöst wurde. Also ich weiß, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe in dem Moment. Ich glaube, jetzt im Nachhinein war das eigentlich genau das Richtige. Also einfach nochmal auch zu realisieren, okay, es funktioniert nichts. So. Dann schießen wir wirklich nur noch ein Tor über lange Bälle. Also ich glaube, ja. So dieses Eingeständnis wollte ich halt in dieser Situation irgendwie mir selber gar nicht machen. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, ist einfach noch irgendwie 6 lange Kerle vorne in den Strafraum zu stellen und hoffen, dass irgendwie dann so Einwurf oder halt ein langer Ball von Kastenmeier da irgendwie noch einem auf den Kopf fällt. Aber ich glaube, eigentlich hat Rösler das komplett richtig erkannt, wie was noch die einzige Möglichkeit war, da irgendwie noch zu einem Tor zu kommen.
Genau.
Hat dann halt überhaupt nicht funktioniert.
Natürlich. Nö, man hätte halt noch gut 2-4 das Ding verlieren können.
Ja. Ja, absolut. Also muss man auch wirklich nochmal ganz klar sagen, dass es dann in den letzten 10 Minuten vor allen Dingen ja auch einfach Braunschweig geschafft hat, die Fortuna noch hinten einzuschnüren. Ne?
Ja, unterm Strich ist es halt so, wie in den letzten Wochen immer, nachdem man gerade wieder gesagt hat, okay, vielleicht ist die Saison doch noch nicht vorbei, ist sie jetzt wieder vorbei.
Schau gerade mal, was der HSV gemacht hat.
Das sieht nicht so gut aus.
Ja. Ja, gut. 5-2, ach du Scheiße. Ja. Aber ich glaube, über das große Ganze werden wir am Ende der Saison nochmal sprechen, wie das einzuordnen ist und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt machen wir einen Strich drunter.
Ja.
Schauen noch aufs nächste Spiel nach Aue und dann.
Ne? Genau.
Ja, und auch den Blick auf Aue würde ich eigentlich gerne relativ kurz halten. Seien wir ehrlich, es geht in dem Spiel halt für beide Mannschaften um die goldene Ananas. Und Aue hat das auf jeden Fall, also bei Aue ist es ja auch schon ein bisschen länger so. Und das, das zu realisieren, haben sie ja auf jeden Fall auch mal direkt umgesetzt jetzt am Wochenende. Und zu Hause gegen den SC Paderborn mit 3-8 verloren, nachdem man nach 4 Minuten auch schon 2-0 in Führung lag im Übrigen. Also war keinen guten Sonntag gehabt, die Auer. Aber das kann ihnen eigentlich ziemlich egal sein, weil man komplett im Mittelfeld Niemandsland steht und damit eigentlich auf eine wieder relativ erfolgreiche Saison irgendwie zurückblicken kann. Hat da unter schwierigen Voraussetzungen, also ich habe auch Aue ist wahrscheinlich ein Team, das sehr darunter leidet, dass keine Zuschauer da sind, diese Corona-Saison wieder in der zweiten Liga irgendwie verbringen können, geht jetzt in die 6. Zweitligasaison in Folge, also da sieht es auf jeden Fall ganz ordentlich aus beim Team von Dirk Schuster. Was aber allerdings echt ein Problem sein könnte, ist für die Fortuna, ist ja, wie der Tim es auch schon angekündigt hat am Sonntag in unserem Chat, die haben echt was gut zu machen. Also ich kann mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die nochmal ähnlich auftreten werden, wie das jetzt gegen Paderborn der Fall gewesen ist, sondern da muss auf jeden Fall irgendwie eine Reaktion kommen. Was ganz interessant ist, dass sie jetzt gegen Paderborn eigentlich mehr oder weniger mit der kompletten ersten Elf angetreten sind. Es könnte also sein, zum einen, dass vielleicht dann irgendwie auch mal ein paar aus der zweiten Reihe eine Chance bekommen. Ja, oder halt eben, dass eben die besten Elf-Spieler von Aue da nochmal eine Bewährungschance bekommen. Bin ich sehr gespannt, was da passieren wird. Aber eins zeigt es auf jeden Fall ganz, ganz deutlich, dieses Ergebnis, nämlich dass wenn Erzgebirge Aue halt diese berühmten 5% nachlässt in Intensität, in Galligkeit und so weiter und so fort, dann verliert halt irgendwie deren ganzes Spiel sofort den ganzen Effekt und dann wird es halt ziemlich schnell ziemlich ungemütlich. Was sie aber eigentlich so stark macht, ist halt dieser ganz stereotype Aue-Fußball. Schlichtes 4-2-3-1, nichts Besonderes. Fokus auf Umschaltspiel, Ball geht raus auf die schnellen Außen. extreme Kompaktheit zwischen den Ketten, Zweikampfstärke, Zweikampfhärte, Standards. Ja, und hinten ist natürlich der ewige Jan Mennel irgendwie im Tor, der auch mal wieder eine richtig, richtig Marvin, gute Saison gespielt hat. Oh Gott, Marvin Mennel. Ja, richtig. Man kennt ihn.
Martin Mennel.
Ach Gott. Ja, also im Tor Mennel seit Ewigkeiten bekannt.
Martin Mennel.
Martin Mennel, ganz genau. Und
das ja, schneiden man, wir alles raus, das schneiden wir alles raus.
Ja, das schneiden wir alles raus. Wie immer.
Production. Genau, die diversen Fauxpas.
Wenn die ZuhörerInnen wüssten, was wir hier alles schon. Stimmt natürlich nicht.
Ja, und noch ein kleiner Hinweis auf Dimitri Nazarov. Das ist so einer der wenigen, die auf jeden Fall gerade noch irgendwie ganz gut drauf sind. Der hat nämlich gegen Paderborn alle 3 Tore gemacht.
Was für ein geiles Spiel.
Also wirklich ein ziemliches Freak-Spiel. Und ja, der Fortuna wäre auf jeden Fall schon mal, wär die wäre schon mal ganz gut beraten, wenn man es schafft, Florian Krüger und Pascal Testroth aus dem Spiel zu nehmen vorne. Die haben halt über die Hälfte der Tore gemacht bisher für die Mannschaft. Also ja, so richtig torgefährlich sind die eigentlich generell auch nicht. Aber das gilt oder galt ja für Eintracht Braunschweig eigentlich auch. Von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen, was dabei herauskommt. Wenigstens sollte die Fortuna es ja noch versuchen, den 5. Platz irgendwie zu verteidigen. Ich glaube, um viel mehr kann es ja wahrscheinlich irgendwie nicht mehr gehen.
Wer weiß, wie Tim das schon gesagt hat.
Ja, also in den letzten Spielen passieren crazy Dinge. Aber mir wäre es auch lieber gewesen, hätte Aue jetzt 8-3 gegen Paderborn gewonnen. Und dann kämen die ganz beruhigt zu uns und Paderborn hätte gegen Fürth was gut zu machen.
Ja, aber du hast ja schon gesagt, dass Paderborn ihrem Trainer
verabschieden wollen.
Das Heimspiel schenken möchte. Das Problem ist halt der HSV, der sich so ein bisschen da reingeschoben hat, aber das wissen natürlich alle.
Der HSV kriegt auch noch Nervenflattern. Also wir warten es mal einfach ab.
Ah. Ja, und dann doch noch auf eine etwas unerwartet optimistische Note wollen wir dann, glaube ich, hier den Abend auch beenden.
Und, genau. Ja. Und nächste Woche ist es dann endgültig fix. Bis dahin.
Dann das aber halt, auch rechnerisch.
Ja. Was halt durch ist, erkennt man auch daran, dass diese Folge unter eine Stunde dauern wird. Wann haben wir uns denn das letzte Mal so knapp und kurz gehalten?
Ja, auch bei uns ist es jetzt, ne? Ist es jetzt die Müdigkeit am Ende.
Ach, da fehlen war eine lange Saison.
Bis, war eine lange da fehlen Saison. Die 5-10%.
Ungefähr. Okay, in dem Sinne, macht es gut, bleibt gesund.
Ciao.
Ciao, ciao.